Sie hören Kontrafunk aktuell. Als am 26. September 2022 Meldungen und Bilder von der gesprengten Doppelpipeline Nord Stream 1 und 2 um die Welt gingen, stand für viele auch ohne Beweise fest, dass die Ukraine mit westlicher Hilfe hinter diesem Attentat stecken müsse. Inzwischen haben diverse Theorien über die Täter die Runde gemacht. Zu den Büchern, die versucht haben, Licht in das Dunkel zu bringen, gehört auch das Buch Die Sprengung, der Nord Stream-Anschlag, die Jagd nach den Tätern und Deutschlands Verrat an der Ukraine, geschrieben von Oliver Ström und Ulrich Thiele. Und mit dem Letztgenannten bin ich verbunden. Hallo, Herr Thiele.
Hallo, danke für die Einladung.
Können Sie uns sozusagen ad hoc sofort sagen, wer hinter dem Anschlag steckt?
Ja, das kann ich. Wir waren letztes Jahr in Kiew und haben vor Ort mit Hintermännern der Sabotage gesprochen. Und wir können erstmals sagen, wer die zentralen Strippenzieher hinter der Operation sind. Und wir nennen sie auch erstmals in unserem Buch beim Namen. Zwei ehemalige ukrainische Geheimdienstagenten mit sehr engen Verbindungen zur CIA. Was übrigens, darauf werden wir wahrscheinlich auch noch eingehen, angesichts der Rolle der CIA bei der Sabotage wichtig ist. Diese beiden ehemaligen ukrainischen Geheimdienstagenten heißen Roman Chervinsky und Wassil Burba.
Handelt es sich bei der Sprengung um einen Akt von Staatsterrorismus oder sind das zwei Menschen, die sozusagen auf eigene Faust gehandelt haben, allerdings eben mit prominenter Unterstützung?
Von Staatsterrorismus würde ich nicht sprechen. Der Generalbundesanwalt in Deutschland ermittelt ja wegen verfassungsfeindlicher Sabotage, wobei er wahrscheinlich ändern wird auf Kriegsverbrechen. Vielleicht sollte ich etwas ausholen und auch was die CIA-Geschichte dieser beiden Männer betrifft. Wir erinnern uns, das Jahr 2015, Russland hatte die Krim annektiert und der Krieg im Donbass tobte. Und die CIA stand vor dem Problem, dass sie kaum verlässliche Quellen in der Ukraine oder im ukrainischen Geheimdienst hatte. Man hat damals geschätzt, dass ungefähr 60% der Geheimdienstmitarbeiter noch für Moskau arbeiten. Daraufhin hat die CIA im SBU, das ist der ukrainische Inlandsgeheimdienst, eine Sondereinheit eingerichtet, das sogenannte 5. Direktorat. Dafür hat sie sich ukrainische Geheimdienstagenten ausgesucht, die sehr patriotisch sind, unverdächtig für Russland zu arbeiten. Und haben dann dieses 5. Direktorat eingerichtet. Das war formell eine ukrainische Einheit, aber sie war eng verbunden mit der CIA, von der CIA finanziert, ausgerüstet, aufgebaut. Roman Chervinsky, einer der Saboteure, glühender ukrainischer Patriot, der wurde zum Leiter dieser Einheit. Und dank seiner Hilfe, er war bekannt für seine skrupellosen Methoden, also er greift auch nicht davor zurück, zur Erpressung und Gewalt einzusetzen, um Korruption aufzudecken, um seine Ziele zu erreichen. Und mit diesem Roman Chervinsky hat sich das Nachrichtenaufkommen über Russland für die CIA verdoppelt. Und mit diesem 5. Direktorat hat Roman Chervinsky Quellcodes zu russischen Cyberangriffen geliefert. Er hat Informanten in den von Russland besetzten Gebieten rekrutiert. Und er hat auch sehr waghalsige Sabotageoperationen in der Ostukraine durchgeführt. Mordanschläge auf prorussische Kommandanten. Das 5. Direktorat, diese Einheit, hat Fernbomben an Autos von prorussischen Kommandanten befestigt. Einmal haben sie eine Prostituierte beim Kommandanten eingeschleust. Die hat daraufhin dann Sprengstoff unter dessen Bett versteckt, das per Fernzünder ausgelöst wurde. Und diese Mordanschläge, an denen durfte sich die CIA offiziell nicht beteiligen. Und offiziell hat sie die auch nicht gut geheißen, aber es ist hinreichend bekannt, dass hinter vorgehaltener Hand dem Chervinsky auf die Schulter geklopft wurde und es immer wieder hieß, gut gemacht, wenn ihm ein Anschlag gelungen war. Parallel dazu hat die CIA auch den ukrainischen Militärgeheimdienst GUR oder GUR ausgebaut, der auch jenseits der ukrainischen Grenzen operieren durfte. Und Leiter des GUR war eben dieser Wassil Burba, der andere Strippenzieher der Sabotageoperation. Und was jetzt wichtig ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, 2019 wurde Volodymyr Zelensky Präsident der Ukraine. Und Zelensky ist in der Ostukraine geboren, russischsprachig aufgewachsen, hatte als Comedian ja auch in Russland Erfolg. Und er stand eher für eine Appeasement-Politik gegenüber Russland. Also er hat bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eine friedliche Koexistenz geben könnte. Er hat versprochen, dass er den Krieg im Donbass beendet und das wollte er diplomatisch erreichen. Und plötzlich waren diese Methoden dieser ukrainischen Geheimdienstagenten nicht mehr gefragt, dieser sehr konfrontative Kurs gegenüber Russland. Und 2020 wurden sie dann von Zelensky gefeuert und seitdem hegen sie einen regelrechten Hass gegen Zelensky. Das muss man so sagen und das ist auch relevant für die Frage, ob das wirklich eine staatliche Operation war. Man kann sagen, es war eine Operation von Ukrainern, die explizite Gegner des Präsidenten und der Regierung sind.
Mhm. Stimmt dann also die Theorie, die zum Beispiel Seymour Hersh veröffentlicht hat, dass die CIA der eigentliche Auftraggeber war, sozusagen den Hass dieser beiden Männer, die Sie genannt haben, für sich genutzt hat, ohne selbst in Erscheinung treten zu müssen?
Nach allem, was ich weiß, ist die CIA nicht der Auftraggeber. Diese beiden Männer, Wassily Burba und Roman Schawinski, haben im April 2022 den Plan beschlossen, Nord Stream zu sprengen, Nord Stream 1 und 2, und haben sich dann auch mit einem Verbindungsmann der CIA in Kiew getroffen. Und dieser CIA-Mann hat ihnen ursprünglich grünes Licht gegeben für die Operation und hat sogar $200.000 in Aussicht gestellt, um dies zu finanzieren. Dann ist aber wochenlang nichts passiert und dieser Agent hat seine Zusage zurückgezogen, was wohl den Grund hat, dass die CIA offiziell nicht sich an Sabotageoperationen hinter der ukrainischen Grenze beteiligen darf. Daraufhin haben sich Wassily Burba und Roman Schawinski Anfang Juni nochmal mit anderen CIA-Verbindungsagenten getroffen, haben ihm von dem Plan erzählt und haben nochmal nach dem Geld gefragt. Diese CIA-Agenten haben nichts gesagt, haben einfach geschwiegen, aber sie haben auch kein Verbot ausgesprochen. Also das heißt, CIA hätte es geduldet. Und wir wissen auch von hochrangigen Quellen aus den USA, dass die CIA-Zentrale Anfang Juni in Langley, also auch der damalige CIA-Direktor William Burns, von diesem Plan und auch von diesen explizit von diesen beiden Ukrainern erfahren hat. Und dann ist etwas Entscheidendes passiert, nämlich wenige Tage später meldet sich der niederländische Geheimdienst, nicht gerade der größte in Europa, bei der CIA und sagt, er wisse von einem Plan der Ukrainer, Nord Stream zu sprengen. Was die Niederländer dort geschildert haben, war sehr präzise. Ein Segelboot, 6 Leute, Nord Stream und so weiter. Und die CIA hat dann die Flucht nach vorne ergriffen, weil es war klar, wenn jetzt rauskommt, dass sie früh beteiligt waren oder es wussten oder sogar erst finanzieren wollten, da würde es erheblichen politischen Druck geben. Da haben sie die Flucht nach vorne ergriffen, haben Deutschland gewarnt, haben das Präsidentenamt in der Ukraine gewarnt, also Zelensky, und haben auch die Saboteure gewarnt und haben versucht, das zu canceln. Die haben es aber dann trotzdem durchgezogen.
Joe Biden hat ja am 7. Februar 2022, neben sich stand da damals Bundeskanzler Olaf Scholz, vor der Weltpresse verkündet, dass die USA die Pipeline beenden werden. Wie er sagte, sollte Russland die Ukraine angreifen. Hat er sich damals verplappert oder war das sozusagen der Hinweis, dass da im Hintergrund eben bestimmte Dinge bereits am Laufen waren?
Das ist ja die These, die Seymour Hersh in seinem Artikel aufgreift, also dass Joe Biden das abgesegnet habe und dann mit Hilfe der Norweger Bomben während der Baltops-Übung im Juni 2022 befestigt wurden. Diese These hat zahlreiche Widersprüche, weil viele von den Schiffen, die er dort schildert, nicht wirklich auf Karten vermerkt sind dort. Nach meiner Kenntnis ist das eine Operation nicht der USA, sondern eine Operation von Ukrainern mit sehr engen Verbindungen zur CIA. Die CIA wusste früher, als sie angegeben hat von diesem Plan, sie hat ihn erst zumindest geduldet, dann aber aus politischen Gründen die Flucht nach vorne ergriffen. Das ist mein Kenntnisstand.
Russland hatte ja schon sehr früh darüber berichtet, dass sie Sprengsätze bei Nord Stream 1, da war noch gar nicht von Nord Stream 2 die Rede, dort gefunden hatte und hat natürlich die USA bzw. andere Staaten verdächtigt. Hatte das bei ihren Recherchen eine Rolle gespielt?
Die Ermittler in Deutschland, also die Bundespolizei unter anderem, sind ja auf die Ostsee gesegelt und runtergetaucht zu den Pipelines und haben festgestellt, dass die Bomben außen befestigt waren oder dass die Pipelines außen zerstört waren. Das heißt, das waren keine Bomben, die jetzt irgendwie über Jahre da gelagert waren, das war lange geplant, sondern es waren tatsächlich militärischer Sprengstoff, das ist natürlich relevant, den dieses ukrainische Kommando von 6 Leuten dort befestigt hat.
Haben Ihre Recherchen, könnten Sie als Basis dafür dienen für Schadenersatzforderungen?
Von Deutschland an die Ukraine?
Zum Beispiel? Oder von der Nord Stream AG? Das war ja eine internationale AG, bevor das dann alles auf Gazprom verschmolzen wurde.
Das müssten Juristen entscheiden. Ich bin kein Jurist. Ich glaube, was relevant ist für diesen ganzen Prozess, den es jetzt auch gibt, einer der Saboteure ist ja gerade in Hamburg in Untersuchungshaft. Da wird bald Anklage erhoben und es wird ein Prozess beginnen. Ich denke, relevant ist die Frage, ob und inwiefern es eine staatliche Beteiligung ist. Es gibt manche, die sagen, es war die Ukraine. Ich bin mir da nicht so sicher, eben auch wegen dieser Rivalität zwischen den beiden Strippenziehern und Volodymyr Zelensky. Ich denke, das wird die zentrale Frage sein.
Mhm. Im Titel heißt es Jagd nach den Tätern. Muss man das Wort wörtlich nehmen? Mussten Sie die im wahrsten Wortsinne jagen?
Damit ist nicht unsere Jagd gemeint, sondern eher die Jagd, in Anführungszeichen, der Ermittler, vielleicht auch der Journalisten, die versucht haben, dem auf die Spur zu kommen. Wir mussten die nicht jagen, nein. Also im Gegenteil, es war relativ leicht, Kontakt aufzunehmen zu den Saboteuren. Sie waren uns anfangs gegenüber natürlich skeptisch, aber sie waren sehr redewillig, was auch einfach daran liegt, dass sie stolz sind auf die Tat. Ich glaube, sie reden gerne darüber und sie freuen sich auch, dass darüber geschrieben wird, weil sie das als patriotischen Akt sehen. Man darf ja nicht vergessen, Nord Stream 1 und 2 waren in der Ukraine oder auch generell in Osteuropa immer sehr umstritten. Und Deutschland ist damit einen Sonderweg gegangen zu Lasten Osteuropas. Und ich glaube, auch in der Ukraine sieht das keiner kritisch. Ich glaube, die Täter oder die Saboteure werden da eher als Helden verehrt. Insofern mussten wir nicht auf die Jagd gehen. Sie waren sehr redewillig.
Und der andere Teil des Titels Deutschlands Verrat an der Ukraine, wie ist das zu verstehen?
Ein wichtiger Teil unseres Buchs behandelt die Politik von Olaf Scholz und dessen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Der spielt eine zentrale Rolle in unserem Buch, weil er als Kanzleramtschef für die Nachrichtendienste zuständig war und auch bei ihm sich sozusagen alles gebündelt hat bezüglich der Ermittlungen zu den Saboteuren. Was wir den Verrat nennen würden, ist dieses typische sich nach außen hin so geben, hinter den Kulissen etwas anderes machen. Olaf Scholz hat sich als Unterstützer und Freund der Ukraine dargestellt. Wir können aber zeigen, dass es hinter den Kulissen etwas anders lief. Er hat im Oktober 2021, als schon über 100.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze waren, es schon Warnung gab, hat er sich heimlich dafür eingesetzt, dass Nord Stream 2 noch schnell durchgedrückt wird. Die Betriebsgenehmigung, bevor die neue Bundesregierung, vielleicht mit den Grünen, die gegen Nord Stream 2 waren, an die Macht kommen. Und er hat, das konnten wir auch rekonstruieren, nach der Kriegseskalation im Februar 2022 hat er natürlich seine Zeitenwende-Rede gehalten, hat sie als Unterstützer dargestellt. Hinter den Kulissen hat er Volodymyr Zelensky, so wurde es uns geschildert, zur Kapitulation aufgefordert. Nach allem, was wir wissen, hat Scholz darauf gesetzt, dass die Ukraine verliert, dass die Ukraine russisch wird und er eigentlich mit der alten Erdgaspolitik weitermachen kann. Er hat auch einmal den Satz gesagt, wir werden mit dem neuen Russland leben müssen, also dem größeren Russland, zu dem dann auch die Ukraine gehört. Und wir zeigen später auch noch, eben weil es um diese Ermittlung geht oder um die Jagd nach den Tätern, wie das Kanzleramt unter Olaf Scholz die Hinweise, dass die Täter Ukrainer waren, genutzt hat, um die Stimmung gegen die Ukraine zu lenken und somit auch eine gewisse Entlastung zu haben in der Frage um schwere Waffenlieferungen. Man darf nicht vergessen, Olaf Scholz stand sehr unter Druck in der Frage um schwere Waffenlieferungen. Gerade von der, ich nenne sie mal, von der pro-ukrainischen Seite wurde da großer Druck aus ihm ausgeübt.
Wenn es um Nord Stream 2 geht, wird ja gerne die These vertreten, das sei ein vorsätzlicher Verrat an ukrainischen ökonomischen Interessen, aber auch an polnischen, da die beiden Staaten als Transitstaaten umgangen werden sollten. Und es sei eine deutsch-russische abgemachte Sache und so weiter. Die These wird aber auch vertreten, dass die Sprengung deshalb auch stattfand, weil die USA und in diesem Fall auch die Ukraine eben keine guten wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Westeuropa und speziell Deutschland und Russland haben wollten. Denn zum Konsortium von Nord Stream 2 gehörten ja ursprünglich Staatskonzerne wie Engie, wie Uniper, wie Shell und so weiter. Können Sie dieser These etwas abgewinnen, dass Nord Stream vor allem auch gesprengt wurde, um diese ökonomische Verbindung zwischen Europa, zwischen EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich und so weiter und Russland zu torpedieren, zu sabotieren?
Wie ich schon geschildert habe, diese beiden geschassten ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, die überpatriotisch sind oder hyperpatriotisch, wie auch immer man es nennen will, ihr Motiv war, glaube ich, nicht so groß angelegt im Sinne von einer Spaltung. Ihr Motiv war einfach, wie können wir Russland maximal schaden? Für sie, so stellen sie es auch dar, richtete sich die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 nicht gegen Deutschland oder Europa, sondern gegen Russland. Sie waren der Auffassung, Nord Stream 1 und 2 ist ein geopolitisches Instrument Putins. Es hat Russland geostrategisch gestärkt, die Osteuropa geostrategisch geschwächt. Deswegen sei es ein legitimes militärisches Ziel und somit vom Völkerrecht gedeckt. Das ist ihre Auffassung. Das sieht Polen zum Beispiel auch so. Polen hat, was ein ungeheurer Affront ist, die Auslieferung eines der beteiligten Tauchers nach Deutschland verweigert, also hat sich dem europäischen Haftbefehl verweigert, mit der Begründung, für ihn gelte die funktionelle Immunität, weil Nord Stream ein legitimes militärisches Ziel sei. Das sieht die deutsche Justiz anders. Die deutsche Justiz sagt, Nord Stream 1 und 2 sind keine legitimen militärischen Ziele, sondern zivile Infrastruktur. Und deswegen handelt es sich um eine Straftat.
Ulrich Thiele, Cicero-Autor, hat zusammen mit Oliver Schrömm ein Buch geschrieben, Die Sprengung, der Nord Stream-Anschlag, die Jagd nach den Tätern und Deutschlands Verrat an der Ukraine. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen und wir haben mit Herrn Thiele gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Thiele.
Vielen Dank.